Guten Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Freiburg hier auf RDL 102,3. Könnt ihr uns hören im Internet rdl.de, zum zeitsouveränen Nachhören dann auch dort zum Runterladen. Mit mir im Studio heute der Wuschel.
Und der SMTV.
Wunderbar, ja. Ich glaube, ich kündige jetzt meinen Job. Ich habe da eine Business-Idee. Lohnenswerte Business-Ideen für 300. Turns out, öffentlich zugängliche PC-Systeme. Interessantes Ziel.
Du meinst sowas wie im Laden, wo man schon immer lustige Dinge mit den Rechnern machen könnten, die da stehen?
Genau, da wo wir früher haben wir dann beim C64 im Karstadt irgendwie die Spiele ausprobiert und unser Turbo Pascal mal oder Pascal geschrieben und Basic gelernt.
Ja, oder einmal durchgelaufen und auf allen Kisten Linux installiert, habe ich auch schon gesehen.
Sowas. Ja, in Spanien wurde jetzt irgendwie ein Pärchen-Dingfest gemacht. Die sind wohl mehrfach in Filialen einer großen Handelskette mit großer roter Schrift und haben auf den PCs in der Ausstellung Krypto-Miner und Fernsteuersoftware installiert. Die haben also sprich die Dosen für sich Krypto-Geld rechnen lassen.
Nicht schlecht.
Also wenn man das großflächig macht, das könnte sich lohnen. Also so.
Ja, das Problem ist halt, man konkurriert mit irgendwelchen Leuten, die ganze Warenhäuser voll mit dedizierter Hardware da stehen haben und den Strom dann. Okay, aus China sind sie gerade rausgeschmissen worden.
Aber ja, da ziehen sie aber gerade nach Kasachstan und Kasachstan überlegt, ein weiteres Atomkraftwerk zu bauen
für die Krypto-Miner. Ja, weil sie sonst nicht genug Strom haben und rausschmeißen können sie irgendwie auch nicht. Ich frage mich, wieso.
Wie lang braucht man, um ein Atomkraftwerk zu bauen und ans Netz zu bringen?
Also das Letzte, wo ich so ein bisschen verfolgt habe, das war, ich meine, in Finnland und da sind sie jetzt auch schon 10 Jahre drüber oder sowas.
Minimum, oder? Das sind doch so BER-Projekte.
Ja.
Okay, also du sagst, lohnt sich nicht, aber ja vielleicht im Kleinen.
Naja, also ich meine, man zahlt nichts für den Strom.
Zahlt nichts für die Rechenpower, die Dinger hängen üblicherweise in irgendeinem WLAN, haben dann gerne mal Netz,
kommen von außen drauf. Der Aufwand hält sich in Grenzen, also im Wesentlichen ein vorbereiteter USB-Stick und jede Kiste einmal neu booten. Damit hat man dann doch bald mit relativ wenig Aufwand doch Rechenpower zusammen. Also.
Naja, er macht das nicht, ihr werdet dabei gefilmt in den Läden üblicherweise, so haben sie die auch dran gekriegt, aber ein bisschen charmant ist die ja schon.
Die Kisten stehen da und tun nichts den ganzen Tag, ich meine. Wäre ja schade, wenn man sie nicht nutzen würde.
Ja, unter dem Tweet hatte dann auch irgendjemand geschrieben, dass er vor sehr vielen Jahren dann mal bei einem Hashcat-Wettbewerb den von der Uni fußläufig erreichbaren Gravis besucht hatte, um da mal ein bisschen Rechenpower abzuzweigen. sollte man nicht tun, aber ich musste lachen und eigentlich eine schöne Idee. Werden wir auch definitiv noch mehr von sehen, von solchen Stunts. Ne? Also so öffentlich zugängliche Rechner für irgendwelche Dinge.
Ist ein bisschen schade, dass in den Geldautomaten so mickrige Hardware drin ist.
Auf den Geldautomaten Kryptowährung meinen.
Oh. Naja, ich meine, das wäre genau der richtige Platz. Das Zeug ist für Geld da, habe ich gehört. Ja. Man kann dann auch drüber streiten, ob Kryptowährungen jetzt wirklich Geld sind. Aber
ja, aber ne, also wenn du jetzt auf dem Geldautomaten schon so Full Access hast, dass du darauf Kryptowährungen meinen kannst, dann finde ich die Variante, spuck mir doch bitte mal alle Fächer leer aus und man stellt sich dann kurz unauffällig davor, die finde ich dann effektiver.
Das wirklich Elegante ist doch eigentlich, in der Maschine umzuprogrammieren, welches Fach für welches Geld ist. Und dann hebt man einfach, der Automat glaubt, 105-Euro-Scheine ab. Und es kommen halt 100-Euro-Scheine raus.
Ja, oder?
Alles halt, schon gemacht worden.
Ja, alles schon gemacht worden, oder? Ne? Es gibt da einen Fachbegriff für, der heißt Jackpotting. Also es gibt Anleitungen bei Geldautomaten, da musst du nur an der richtigen Stelle ein Loch von außen reinbohren, so breit, dass du mit dem USB-Stick drankommst, dann steckst du einen präparierten USB-Stick rein und dann rattert die Maschine 5 Sekunden und dann wird das ganze Geld oben ausgespuckt.
Ja.
Jetzt so vom Arbeitsaufwand zu gewinnmäßig ist das auch
Das ist auch nicht insbesondere, wenn du irgendwelche Leute darauf trainieren kannst, das zu tun und die dann hinschickst und die kriegen dann nur einen kleinen Haufen von Geld. Das ist ja das, wie es dann üblicherweise umgesetzt wird in der großen Menge. Ne?
Auf jeden Fall sicherer als Sprengen. Aber tut das alles nicht. Aber Dinge sind möglich. Aber kreative Dinge. Also wir hatten früher diese TV Begons. Die gibt es so seit gut 20 Jahren. Das sind so kleine Module mit einem Infrarotsender vorne dran. Kann ich übrigens jedem eigentlich und jeder nur empfehlen.
Ja, ich habe da mal so einen verbesserten Klon vorhin gebastelt.
Da gibt es ja immer wieder Updates. Ja. Also TV Begon funktioniert einfach so. In diesem kleinen Chip mit Infrarotsensor sind die ganzen Abschaltsequenzen für Fernseher und für Projektoren und sowas gespeichert.
Ja. Wobei, als ich zum letzten Mal geguckt habe, war die Liste so ein bisschen veraltet.
Ja, gibt es aber auch immer wieder Updates, sprich eine wunderschöne Sache war dann einfach vor eine große Fernsehwand in einem dieser Verkaufsmärkte zu stehen, diesen TV Begon in die Höhe zu halten, den Button zu drücken und dann gehen plötzlich nacheinander einfach alle Fernseher aus.
Das Schöne an der Sache ist, die Leute, die daneben dran sitzen und das verkaufen sollen, die merken das nicht.
Nö, natürlich nicht, das blendet man ja aus.
Die haben da voll den blinden Punkt drauf, also das ist so meine Beobachtung, die sitzen da einfach weiterhin da und kein Mensch bewegt sich.
Also der TV Begon hatte mir in Russland und in Südamerika einfach auch mehrfach in Cafés an ruhige Zeiten beschert, nervt ja unglaublich. Naja.
Ja.
TV Begon ist da das Stichwort, wenn man das suchen will, findet sich auch als Apps, ist aber leider auf Handys keine Infrarotschnittstellen mehr.
Stimmt, bräuchte man ein alt genuges Handy für. Oder eben selber bauen, man kann die Infrarot-Sendestufe ein bisschen stärker bauen, dass man auch durch Fensterscheiben und sowas tatsächlich noch durchkommt.
Du meinst, dass man den mal an eine Drohne montieren sollte und dann mal die Nachbarschaft...
Glas ist tatsächlich ziemlich gute Bremse für dieses Zeug, also man muss da schon irgendwie dann statt einer LED 4 nehmen und die ein bisschen in Overdrive und dann geht das alles.
Schöne Bastelprojekte für Weihnachten. Ja, was hat man denn sonst noch so als kurzes Ding? Hast du es mitgekriegt mit dem Mame 82? Das ist ein Hacker, der vor allem im Bereich der Luca-App häufiger sehr positiv aufgefallen ist, weil er da das Startmodell, die API und so Sachen ein bisschen auseinandergenommen hat. Und der hat sich kürzlich mal Instagram angeschaut. Und es ist schlimm.
Benutze ich nicht, aber...
Ja, ich auch nicht. Aber viele von euch da draußen werden wahrscheinlich Instagram haben. Und was Instagram macht, also wenn man sich den Datenverkehr anguckt, das kann man so mit ein bisschen Aufwand, hat man dann quasi ein simuliertes Handy am Computer und das telefoniert dann über den eigenen PC mit dem Internet und dann kann man den ganzen Verkehr mitschneiden und mal gucken, was wird denn da eigentlich geschickt. Und das dann im Regelfall auch im Klartext anschauen, stellt sich raus, die schicken zum Beispiel diese gesamten Bluetooth-Beacons mit und auch die WLAN-SSIDs, die man in der Nähe sieht und auch die eigene Geolocation und den User-ID.
Lass mal raten, die wollen für irgendwelche Handys Datenbanken aufbauen, dass man Geolocation kriegen kann, ohne dass man GPS empfängt.
Zum Beispiel für sowas. Also vielleicht kurz... weil wir hier schon wieder so technisch labern. Also diese Bluetooth-Beacons zum Beispiel, das ist das, was wir momentan alle eigentlich mit der Corona-Warn-App benutzen. Ja, die Idee dahinter ist ein bisschen Distanzmessung und man merkt sich, welche Telefone da waren. Das Ganze ist, was die Corona-Warn-App betrifft, sehr sauber durchanonymisiert. Also das kann man so machen. Das finden wir auch gut, dass das genauso läuft, wie es läuft. Was wir überhaupt nicht gut finden, ist, dass Instagram hingeht und einfach mithört, welche Bluetooth-Geräte denn alle in der Nähe sind und eben diese Beacons, die da ausgesendet werden, einfach mit wegspeichert. So, dasselbe macht es jetzt auch für WLANs und irgendein Mensch hat sich mal hingesetzt und ausgerechnet, wie viele WLAN-Namen man aus der Umgebung kennen muss, um eine Standortidentifizierung durchzuführen und er kam auf 3. so als untere Grenze. Im Regelfall 4 bis 5. Und wenn man jetzt mal anguckt, man macht mal sein Telefon auf in der Innenstadt.
Google macht das erfolgreich. Also die haben auch entsprechende Datenbanken dann. Also jedes Google-Telefon, was da entsprechend angemeldet ist, schickt den ganzen Kram auch immer wieder hin.
Die gibt es ja auch in Open Source, diese Mapping, diese WLAN-Mapping-Karten. Also da geht einiges. Wenn da natürlich dann noch direkt die GPS-Daten mitkommen. Und die User-ID, da hat Instagram dann schon auch echt krass viele Daten über einen, was die Position betrifft. Ja, kann man dann drüber streiten, wie und in welcher Form man das nutzen möchte, solche Produkte.
Ja, die Frage ist, was machen die damit? Also
ja, Karten bauen mit Sicherheit und dann halt auch Werbetracking von Tracking über Telefone, die überhaupt gar kein Instagram haben. Also so Tracking-Sachen kannst du dann auch bauen.
Ja. Ja, und man kann dir natürlich dann Werbung anzeigen, wenn du gerade vor dem Schaufenster stehst und dir die neueste, weiß ich nicht, irgendwas anguckst.
Ja, also unterm Strich kommen dann wahrscheinlich so Sachen bei raus, wie ist auch mal irgendwann an mir vorbeigeflattert, da hat jemand erzählt, auch auf einer dieser neuen modernen Social Media Kanäle, Twitter oder Mastodon oder sowas ähnliches, hat wer erzählt, war im H&M einkaufen, hat weder mit einer Karte bezahlt noch irgendwie Handybezahlung angehabt. Hat also Cash bezahlt, irgendein Produkt, und dann kam halt irgendwie 10 Minuten später auf die persönliche E-Mail-Adresse die Bitte, ob man denn seinen Einkauf bewerten möchte. Und klar, wenn ich jetzt bei H&M mal irgendwann mein Konto angemeldet habe und das oder mir ein Konto angelegt habe und das irgendwie da mal zusammen verknüpft werden kann mit meinem Telefon als Identifier, dann weiß der, dann weiß H&M natürlich, in welcher Filiale ich wann einkaufen war, und aus der zeitlichen Korrelation, wann ich da in der Kasse war, kann ich ausrechnen, was ich gekauft habe, und dann schickt man mir halt eine E-Mail und ich möge das doch bitte bewerten. 1984 war übrigens keine Anleitung. Meine Fresse. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels.
So ein bisschen zumindest, ja.
Also meinst du, die haben Chaos Radio Freiburg gehört?
Ich glaube nicht, dass das das Ausschlaggebende war.
Ach, verdammt. Okay, wir hatten 2 Sendungen gemacht, wo wir über die Empfehlungen an die zukünftige Koalition, die der CCC geschrieben hat, haben wir darüber berichtet. Und jetzt ist ja der Koalition...
Formulierungsvorschläge,
dankeschön. Jetzt ist ja der Koalitionsvertrag raus. Und huiuiuiui.
Die haben da so ein paar Vorschläge übernommen.
Also erstaunlich.
Nicht 1:1, aber es ist erstaunlich viel davon tatsächlich da drin gelandet.
Also es ist, es weckt Hoffnung. Ich meine, ich muss natürlich auch sagen, ne, man soll den Koalitionsvertrag nicht vor Ende der Legislaturperiode und der Prüfung der erstellten Gesetze durch den BGH loben. Aber
ja, ich meine, so ein Koalitionsvertrag ist ja eher so eine Absichtserklärung. Wir würden, was dann tatsächlich dabei rauskommt, ist ja häufig was anderes, wie die Erfahrung zeigt. Von dem her, wir werden sehen, aber das ist zumindest schon mal, dass es da drin gelandet ist, ein Lichtblick, ja.
Ja, also ich bin mal hingegangen und habe mal so ein paar Sachen rausgepickt, die wir behandelt hatten oder deren Feld wir beackert haben, und haben wir mal rausgeschrieben, was da so drin gelandet ist. Zum Beispiel nämlich: das Recht auf Anonymität sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten. Und
das ist mal eine Ansage, jawohl, die uns gefällt.
Ja, also sprich, anscheinend ist dann so Klarnamenpflicht auf Facebook oder sowas ist dann, also der Anbieter kann es natürlich noch fordern, aber zumindest gesetzliches Vorschreiben von Klarnamenpflicht wäre dann schon mal weg. Dann würde das auch bedeuten, das steht auch, glaube ich, nochmal explizit irgendwo drin, dass keine biometrische Erkennung im öffentlichen Raum stattfinden darf. Also so diese Videoerkennungsprojekte, die wir auch schon mehrfach angedeutet haben, wo es immer mal wieder Ansätze gibt, Berliner Südkreuz, Nordkreuz, Westkreuz?
Südkreuz,
danke. Da gab es sowas. Biometrische Erkennung im öffentlichen Raum soll europarechtlich untersagt werden, wenngleich man die Videoüberwachung an Kriminalschwerpunkten wohl ausbauen möchte. Also das ist so ein bisschen... Aber auf jeden Fall recht auf Anonymität.
Wenn es Videoüberwachung ist, mit, da sitzt dann einer und guckt die ganze Zeit zu und guckt, ob was Schlimmes passiert, ist ja was anderes, als wenn man da jetzt die Maschine rechnen lässt und die Daten erstens mitspeichert. Und Aber ist trotzdem nicht schön. Ich meine, wenn man da schon jemanden sitzen hat, kann man den da ja auch irgendwo hinstellen, wo er dann einfach auch steht und sich die Landschaft so anguckt, dann wird er halt nass, wenn es regnet.
Ja, ne, also jedes Video, auf dem eine Straftat zu sehen ist, ist ein Beweis dafür, dass Videoüberwachung nicht keine Straftaten verhindert. Ja. Also das ist halt, ja. Naja, weiter.
Im besten Fall verdrängt das Straftaten dann an Plätze, die nicht wieder überwacht sind. Ne?
Also. Was auch schön ist, wir stärken digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Sie zu gewährleisten ist staatliche Pflicht. Huiuiuiuiui. Hört, ne? Einer der schönsten Punkte, muss ich sagen, der drin steht und wo ich wirklich froh bin, dass der so auch übernommen ist. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, ob das umgesetzt wird. Für öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Das ist Public Money, Public Code.
Ja, mich stören an dieser Stelle zwei Sachen. Das eine ist das in der Regel als Open Source. Das heißt, es gibt ab. Und das andere ist grundsätzlich öffentlich. Das ist der Grundsatz, den Sie jetzt mal haben. Aber davon abzuweichen, ist hier jetzt nicht völlig ausgeschlossen.
Ja, da gibt es dann auch nochmal irgendwo so einen kleinen Punkt. Da steht dann das schöne Wort Investitionsschutz mit dran. Da weiß man dann natürlich auch gleich, dass wenn dann hier die Blockchain-Glücksritter um die Ecke kommen, dass das dann wieder ein bisschen schwierig wird. Da gibt es dann aber auch nochmal irgendwo den Punkt, mit den nicht vertrauenswürdigen Unternehmen werden beim Ausbau kritischer Infrastrukturen nicht beteiligt. Also bei der Formulierung sind ja diverse Menschen sehr gespannt.
Was heißt das nicht vertrauenswürdig?
Ja, also wie wird das definiert und was ist dann...
Ja eben, woraus zieht man jetzt in so einem Fall sein Vertrauen und wie kann man das belegen, ich meine.
Mhm.
So Vertrauen als persönliches, ja, mehr oder weniger Gefühl, was man gegen irgendwas aufbaut, das ist halt eine Sache, die sich ein bisschen schwierig in Regularien wirklich gießen lässt.
Ja, ist ja Koalitionsvertrag, ne? Warten wir mal ab.
Ja.
Die digitale Zivilgesellschaft soll besser in digitalpolitische Vorhaben eingebunden und unterstützt werden.
Yippie!
Der CCC wird dann vielleicht wieder eingeladen, darf mit am Tisch sitzen. Da würde ich mir noch wünschen.
Vielleicht hören sie dann ja sogar mal auf uns.
Genau, dass man dann nicht nur mit am Tisch sitzen darf und die Meinung sagen darf. Und dann, ne, wir erinnern uns, da gab es schon Gesetze, wo wirklich alle Experten gesagt haben, scheiß Idee und Expertin. Und sie haben es trotzdem umgesetzt. Aber das waren ja die alten, jetzt kommen ja angeblich neue. Schauen wir mal. Es soll ein Recht auf Verschlüsselung und eine sogenannte Überwachungsgesamtrechnung geben. Hatten wir Überwachungsgesamtrechnung schon mal?
Also das muss, wenn dann, schon ein bisschen länger her sein.
Ein bisschen her, ne? Also die Idee dahinter ist eigentlich sehr charmant, nämlich dass man hingeht und sagt, okay, man versteht, dass es unter gewissen Voraussetzungen durchaus Sinn ergeben kann, eine staatliche Überwachung durch entsprechend beauftragte Stellen, Polizei etc. zu machen. Wir haben da den großen Lauschangriff und so weiter. Da gibt es genügend Beispiele, wo es da ist. Bis zu einem gewissen Maße ist das auch ethisch, moralisch kann man das diskutieren und auch für okayisch befinden, aber wenn man da kein Freund von ist. Die Idee ist, dass einfach der Katalog an Maßnahmen, der zur Verfügung steht, also dass die Maßnahmen nicht mehr einzeln betrachtet werden, sondern eben das, was an Überwachungswerkzeugen zur Verfügung steht, insgesamt betrachtet wird und insgesamt quasi zusammen gerechnet wird, sodass ich eine, also dass dann nicht irgendwie eine Maßnahme, die oder 10 Maßnahmen, die vielleicht im Einzelnen okayisch sind, aber in der Gesamtsumme übergeben, die ergeben diese 10 Einzelmaßnahmen halt unter Umständen einen Überwachungsstaat von Orwellschem Ausmaß. Und das möchte man verhindern. Und dann, ich glaube, das hat der Bundesgerichtshof auch mal eingeführt, diesen Begriff, diese Überwachungsgesamtrechnung, dass sowas eigentlich beachtet werden muss, dass eben diese 10 Einzelmaßnahmen, die einzeln für sich vielleicht sogar manche davon noch Sinn ergeben, aber dass dieser Haufen eben keinen Überwachungsstaat macht. Finde ich schön, dass sowas auch mal drin ist. Recht auf Verschlüsselung direkt festgesetzt. Wäre mal schön, wenn sich das dann auch im Anschluss in Gesetze gießen lässt. Die biometrischen Erkennungen hatten wir oben schon. Die Informationsfreiheitsgesetze werden zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickelt. Also, da hätten wir ja, also, weißt du was, ich glaube, da müssen wir mal, eine kleine Musikunterbrechung machen, weil da haben wir nämlich einen Song für diese Informationsfreiheitsgeschichte.
Bin ich ja mal gespannt.
Also, lass mal kurz Unkommentar, kommt von Frag den Staat und macht Spaß. Ja, das war der Frag den Staat mit Es ist alles von der Informationsfreiheit gedeckt.
Und alle, die damit gesungen haben, arbeiten noch tatsächlich dort?
Weiß ich nicht, aber es sieht ein bisschen so danach aus.
Sieht mir wirklich danach aus, ja, als ob die da so sich zusammengesetzt haben und gesagt, lass uns doch mal ein Lied machen. Über unsere täglichen Erfahrungen.
Genau, und das IFG, also das Informationsfreiheitsgesetz, das mal zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickeln, das wäre sehr schön, weil in dem Lied kam ja auch schon so die Forderung, ne, dass es vielleicht mal proaktiv rausgeht, so Informationen. Und wenn man sich anschaut, was gerade auf fragdenstaat.de, was da immer so offen ist und was für kleine, mittlere bis sehr große Skandälchen da so das Licht der Welt erblicken, das ist schon sehr faszinierend. Und mit diesem Public Money, Public Code und private Daten schützen, öffentlichen Daten nützen, könnte vieles auch gerade bei der in Richtung Digitalisierung, wo immer so von geträumt und geredet wird, wenn da der Staat an vielen Stellen einfach offener mit den anfallenden Daten umgehen würde und die in digital leserlicher Form aufbereitet raushauen würde, weil die sind ja meistens eh schon vorhanden. Ne? Also klar, die faxen noch viel Kram hin und her, aber vorher ist der Kram eigentlich meistens digital da und das könnte man schön aufbereiten. Heißen wir also auf jeden Fall schon mal gut. BSI soll unabhängiger werden, steht auch im Koalitionsvertrag. Langgehegte Forderung.
Ja, unabhängig. Was heißt das jetzt genau? Ich bin ja mal gespannt.
Warten wir mal, aber zumindest ein bisschen was erkannt. Der Staat soll keine Sicherheitslücken ankaufen oder offenhalten.
Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass es auch die Geheimdienste nicht tun.
Ja, die sind auch staatlich. Ist das Überwachungsproblem?
Ja, ich weiß nicht, ob deren Selbstverständnis ist da so ein bisschen seltsam, glaube ich.
Du meinst, da kommt dann wieder so eine Weltraumtheorie ums Eck?
Wahrscheinlich.
Ja, also wäre auf jeden Fall.
Legal sind sie ja schon. Also ich meine, dem wir gehören nicht zum Staat, dass diese Sachen für uns gelten. Also das werden sich genug dort träumen, die da mitarbeiten, ne?
Definitiv. In Verbindung mit dem nächsten Punkt, den ich da der da gefunden wurde im Koalitionsvertrag, nämlich Hackbacks werden als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich abgelehnt. Na, weil hatten wir schon ein paar Mal, damit man nicht zurückhacken kann, braucht man Sicherheitslücken und muss Wege ins System finden und so weiter. Und das ganze Konglomerat führt eigentlich nur zu einer Aufrüstungsspirale, die einfach nicht zu brechen ist.
Zumal man zum Zurückhacken ja wissen müsste, wer einen da wirklich gehackt hat.
Ja, und auch schon und sehr viel diese vorher.
Diese Zuordnung, die ist immer.
Nein, ich auch schon viel früher drin sitzen müsste, etc. pp. Ja. Auch schön, aber da ist natürlich auch die Umsetzung das große Fragezeichen. Alle Sicherheitsbehörden sollen von Parlament und Datenschutzbehörden besser kontrolliert werden können.
Ja gut, besser ist jetzt halt auch wieder nur ein Komparativ.
Du meinst, wenn es bisher faktisch quasi gar nicht kontrolliert ist, dass dann zumindest...
Genau, wenn sie dann mal hingehen und die Kaffeekassenabrechnung überprüfen, dann ist es schon eine bessere Kontrolle. Also
ja, warten wir es ab, aber schön, dass es reingefunden hat, auf jeden Fall. Genauso auch die das Herstellerhaften für Schäden, die fahrlässig durch ihre IT-Sicherheitslücken in ihren Produkten verursacht werden. Wenn das in Gesetzesform kommt, wird das sehr lustig.
Ja.
Also es würde dann faktisch bedeuten, dass zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Exchange, hat man jetzt ein paar Mal hier auch in der Sendung erwähnt, Microsoft E-Mail Server Service, der ist ein bisschen rottig und stinkt nach Lulu, wenn man in die Ecken guckt. Und die hatten da so eine Sicherheitsschwankung, die einfach quasi faktisch allen, also wenn da dann nicht gepatcht wurde, dann konnten alle, die wollten, einen beliebigen E-Mail-Server dort übernehmen. Oder
fast, man musste die richtigen Dienste nach außen offen haben, aber das war was die meisten hatten.
Das BSI meldete vor ein paar Wochen immer noch über 15.000 mit dieser Lücke verwundbare Server in Deutschland am Internet. Also die sind natürlich faktisch schon alle übernommen, wahrscheinlich von mehreren Gruppen gleichzeitig, aber das wäre dann sowas, zum Beispiel so eine Sicherheitslücke, die da unter Umständen runterfallen würde. Ja, Ersatzteile und Software-Updates für IT-Geräte müssen für die übliche Nutzungsdauer verpflichtend verfügbar werden. Das ist ja auch so eine langgehegte Forderung. Mhm. Zu dem Recht auf Reparatur kommen wir vielleicht gleich noch, wenn wir den, weil da gibt es nämlich noch ein paar Neuigkeiten und auch ein paar schöne Überlegungen. Software ist da dann nicht explizit erwähnt, aber Software gehört, wir hatten es glaube ich immer ein Beispiel von den Routern und von den Telefonen, ne? Also das ist zum Beispiel für ein Mobiltelefon. Aktuell kann man einige, vor allem die ganz billigen Modelle, nach im Endeffekt spätestens 2 Jahren eigentlich wegwerfen, nicht weil sie technisch schlimm sind.
Sie sind so gut verbreitet, dass irgendwelche Leute sich tatsächlich die Mühe machen, da entsprechend neue Software draufzubringen.
Ja, aber das ist ja wieder was, wo aus der Zivilgesellschaft kommt. Ja. Und,
also da muss man selber dann Arbeit reinstecken.
Die Forderung selber ist halt eigentlich, dass die Hersteller, wenn die ein Produkt auf den Markt bringen und sei es jetzt ein Billo-Telefon, dass das dann nicht mehr nur noch so ein Jahr oder anderthalb mit Updates versorgt wird, sondern mal mindestens 5 oder gar 8 Jahre.
Ja, und also, es sind ja nicht nur Telefone, so eure Fritzbox oder was auch immer der Plastirouter ist, den ihr da habt, der zu Hause steht. Selbe Nummer. Ich meine, Fritz ist relativ gut mit Unterversorgen mit Software, aber die meisten von den Dingern schwierig.
Also das hast du schon richtig gesagt, diese AVM-Fritzboxen sind üblicherweise recht lange supported vom Hersteller, das kann man auch mal lobend erwähnen. Aber die Billo-Plaste-Router, da gibt es diverse Hersteller und umso weniger so ein Router kostet, umso sicherer kann man sein, dass man keine Updates mehr dafür bekommt.
Ein paar Sachen. Insbesondere für viele von den Dingern gibt es dann auch nicht die Möglichkeit, dass man da einfach eigene Software drauf brät, weil sie komisch nicht standardisiert, selten im Einsatz und kein Mensch hat es gemacht. Ne? Also ich meine, das ist dann halt immer ein Haufen Arbeit und dann kriegt man die Infos nicht, die man dafür bräuchte, da irgendwie selber was zu machen. Also die meisten von den Dingern sind einfach dann nach dieser Zeit praktisch Schrott, weil man kann ernsthaft sie nicht mehr für irgendwas gebrauchen.
Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf. Vorher vielleicht noch, was es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Da sind auf jeden Fall mal aufgefallen, Staatstrojaner werden nicht explizit ausgeschlossen. Das wird also wahrscheinlich wieder so ein bisschen eine Geschichte. Ne? Auch die Vorratsdatenspeicherung ist zwar momentan eher so, also da finden wieder auf EU-Ebene Dinge statt, da muss man mal gucken, was da kommt. Das ist nämlich auch so ein Problem, da ist keine klare Absage drin. Es wird so ein bisschen rumgeschwurbelt und es fällt zwischendurch das Stichwort Login-Falle. Du guckst mich gerade auch schon so ein bisschen fragend an. Ich habe den Begriff vorher nur mal am Rande gehört. Das ist eine Forderung, die oder das erste Mal so ein bisschen breitere Öffentlichkeit in der netzpolitischen Blase hat es gefunden, hat es durch D64. Die Idee ist eigentlich folgende. Also bisher funktioniert es ja so, du machst jetzt, nehmen wir mal einen beleidigenden oder tatsächlich wirklich auch strafrechtlich relevanten Kommentar auf Facebook, Morddrohung. Mhm. Ja? So. Bisher läuft es ja so, dann macht man da irgendwie einen Screenshot, dann läuft man zur Polizei, dann stellt man da eine Strafanzeige, die Polizei sagt also und dann guckt die mal, dann fragt die Polizei mal bei Facebook, habt ihr da vielleicht irgendwelche Dinge, könnt ihr da mal gucken, wer der User ist, wie sich der eingeloggt hat und so weiter und so fort. Und das geht einfach relativ lang. So, die Idee bei dieser Login-Falle ist, wenn das stringent aufgebaut wird, also sprich, das, ich habe jetzt eine Morddrohung bekommen, melde das per Melden-Button an den Anbieter. Bei dem Anbieter läuft das, müsste das dann auch nochmal kurz auflaufen über eine Prüfung, damit da halt keiner trollen kann. Aber wenn der Anbieter sieht, okay, alles klar, das sieht wirklich heftig, also verstößt gegen unsere Community-Guidelines plus, sieht strafrechtlich relevant aus, da einen Knopf anbauen und in dem Moment geht dann an einer Stelle bei der Polizei ein Lämpchen an, so nach dem Motto, okay, hier gibt es gerade einen neuen Fall. Bei der Polizei guckt sich da jemand drüber und sagt, aha, ja, das ist tatsächlich strafrechtlich relevant, da können wir oder müssen ermitteln, weil ursprünglich geht die Anfrage ja tatsächlich von der betroffenen Person aus, also von mir, wo ich auf den Melden-Button gedrückt habe. Die Polizei bestätigt das, meldet das auf digitalem Weg direkt zurück an den Anbieter und ab dem Moment geht dann beim Anbieter die sogenannte Login-Falle an, das nichts anderes ist als in dem Moment, wo sich das nächste Mal der vermeintliche Täter oder der Account einloggt, der mich da jetzt bedroht hat auf dem Social Media oder sonst wo Account, geht unmittelbar die Information über welche IP-Adresse oder halt diese ganzen Login-Informationen, jetzt kein Passwort, aber Benutzername, Login-Informationen, wie zum Beispiel IP-Adresse, direkt an die Polizei. Die wiederum könnte dann direkt auf digitalem Wege bei dem entsprechenden Telefonanbieter anfragen. Da gibt es ja eh schon die Bestandsdatenauskunft für genau solche Dinge, um eben festzustellen, welche IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt zu welchem Anschluss gehörte. Könnte man auf dem Weg relativ oder ziemlich gut digital durchexerzieren, sodass dann eigentlich die Wartezeit sich darauf beschränken würde, dass beim Anbieter die Erstprüfung und bei der Polizei die Zweitprüfung stattfinden würde. Momentan ist ja einfach das Problem, dass das Ganze irgendwie noch eben auf nicht digitalem Prozess, sprich häufig Screenshots ausgedruckt etc. pp. Durch die Gegend tragen ist. Ist auf jeden Fall ein valider und denkbarerer Ansatz, um zum Beispiel so, wir speichern jetzt mal vorsichtshalber von allen alles, um vielleicht im Nachgang gucken zu können, ob da was war.
Ja, ich meine, bringt natürlich dann auch nichts, wenn irgendjemand sich dann halt über Tor oder über irgendwelche anderen Proxys von sonst wo einloggt.
Bringt aber eine Vorratsdatenspeicherung halt eben auch nichts.
Es bringt im Prinzip alles, was man von einer Vorratsdatenspeicherung sich groß erhoffen könnte. Sorgt dafür, dass man eben keine Vorratsdatenspeicherung hat, dass man nicht diese riesigen Datenhaufen ansammelt, wo man das Problem hat, sie sicher zu halten. Und ich meine, mit den Vorratsdaten, da hat man dann sowieso immer die Nadel im Heuhaufen, die man gerne hätte. Und so kriegt man die Nadel halt dann ein bisschen einfacher, ohne den Heuhaufen
auszubauen. Genau. Dann zusammenfassend um wieder auf den Koalitionsvertrag zurückzukommen. Die Bundeswehr soll bewaffnete Drohnen bekommen, aber niemanden illegal damit töten dürfen. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Da steht man dann da und schnauft einmal tief und denkt sich, was habt ihr genau nicht verstanden? Kein Kommentar weiter dazu, weil bewaffnete Drohnen gehen halt nicht. Es fehlt auch so das Grundrecht im Endeffekt auf Internet. Das ist bisher immer noch nicht drin. Ne? Sowas Ähnliches wie Wasserversorgung oder Ähnliches. Aber ich glaube, das sind die
Telefon.
Trotz der,
wenn ich jetzt einen Telefonanschluss bei mir will, dann habe ich ein Recht darauf, dass die Telekom mir einlegt.
Genau, aber gilt halt nicht für Internet.
Das ist halt noch überkommen aus der Zeit, dass das die Post war und ein staatlicher Betrieb mit, eigentlich eine Behörde, ne?
Behörde, genau. Die Deutsche Bundespost damals. Ja, wir verlinken euch auf jeden Fall den, also da haben wir viel aus den Kommentaren und aus der Bearbeitung, die netzpolitik.org da gemacht hat in Sachen Koalitionsvertrag. Das verlinken wir euch, wer da nochmal tiefer eintauchen möchte. Zu dem Recht auf Reparatur, da ist gerade momentan wirklich schön am Köcheln alles Mögliche, weil da gibt es diverse Ansätze, was da passiert. Weil momentan ist das so ein bisschen das Problem, dass einem zum Teil auch die Hersteller wirklich absichtlich Reparaturen schwierig bis unmöglich machen. Ne? Also diese hochverklebten Geräte, Akkus, die den Ladezustand nicht mehr anzeigen, wenn da, oder Geräte, die den Ladezustand nicht mehr anzeigen, wenn der Nachbauakku eingebaut wurde, Tintenstrahldrucker, die nicht funktionieren, wenn ihr Tintenpatronen nachfüllt, also diesen ganzen Mist, der sinnvolles Reparieren verhindert. Recht auf Reparatur ist was, wo wir auch immer sehr gerne fordern, weil wir auch so ein bisschen Leute sind, die ganz gerne mal Dinge reparieren. Da gibt es einen runden Tisch, an dem da einiges passiert. Da sitzen verschiedenste Hersteller und Firmen zusammen, die damit irgendwie Dinge zu tun haben. Und da gibt es so ein paar ganz interessante Überlegungen. Nämlich, was auch so ein gerne mal genannter Vorschlag ist, ja, da macht halt die Gewährleistung länger. Ja, die Verlängerung der Gewährleistung hat aber zum Beispiel beim letzten Mal eher dafür, bei der letzten Verlängerung vorher mit 20 Jahren, als sie von 6 auf 12, 24 Monate verlängert wurde, eher dafür dazu geführt, dass die Geräte tendenziell dann eher zum Hersteller gehen, zur in Anführungsstrichen Reparatur und dann halt vom Hersteller einfach ersetzt werden, weil das für die Hersteller deutlich billiger ist, als diese Geräte zu reparieren. Ja. Also Verlängerung der Gewährleistungs nicht unbedingt, weiß man nicht so ganz genau, es ist noch nicht halt erforscht. Es
dafür, dass die Hersteller ein bisschen besser darauf achten, dass die Geräte diese Laufzeit dann auch durchhalten im Schnitt. Weil das natürlich auch immer so eine Rechnung ist.
Aber halt nur, ne? 24 Monate.
Ja.
Ne? Weil du legst natürlich darauf an, dass es das schon irgendwie hinkriegt, aber nicht länger. Auch so eine Forderung, die wir auch gerne mal stellen und sagen, es wäre schön, so einen Reparaturindex zu haben. Ja, also wie reparierbar ist ein Gerät? Kann allerdings auch zum Problem werden. Als Beispiel die französische Einstufung, weil das spielt dann zum Beispiel Preis und insbesondere die Verfügbarkeit von Ersatzteilen eine Rolle. Jetzt ist zum Beispiel die Verfügbarkeit von Ersatzteilen reicht schon bei diesem französischen Index. Du schickst dein Gerät zum Hersteller und es kommt nach 2 Tagen zurück. Dann kriegt das die volle Punktzahl, weil super verfügbare Ersatzteile. Das Fairphone, was du selber auseinanderschrauben kannst und selber reparieren kannst, kriegt da eine richtig schlechte Wertung, weil jetzt die Ersatzteile... Versuch mal
Bildschirme für die Fairphone 1 zu kriegen.
Ja, für ein Fairphone 1, das ist jetzt ja auch schon relativ alt, aber die Ersatzteile üblicherweise halt eher so im Bereich so 8 bis 14 Tage verfügbar sind. Die brauchen halt ein bisschen mehr Zeit, weil eine sehr kleinere Firma. Also, ne, aufgepasst bei einem Reparaturindex, den möchte man vielleicht ein bisschen sinnvoller gestalten. Ja, weil Beispiel Fairphone 3, es gibt dieser Reparaturportal iFixit. Wenn ihr mal irgendwelche elektronischen Geräte habt und ihr angucken wollt, wie aufwendig es ist zu reparieren, iFixit.com ist eine...
Oder wenn ihr einfach mal sehen wollt, wie es innen drin aussieht, ohne selber aufzuschrauben.
Gute Idee, ja. Ist auch eine schöne, ist wirklich eine gute Seite.
Geben sich da Mühe, das zu dokumentieren, was sie da tun. Das ist schon...
Ja. Und sogar optisch brauchbar...
Und schreiben rein, welche Chips man wo sieht und so. Also das ist schon, also die Information, die man gerne vom Hersteller hätte mit den Geräten, die kriegt man dann daher, natürlich nicht in der Tiefe, wie man es gerne hätte von dem Hersteller.
Genau. auch immer so eine Sache mit diesen, also Hersteller sind gerne mal dabei und versuchen die Reparaturen von kleinen Reparaturdienstleistern möglichst wegzukriegen. Das können also Hersteller natürlich auch gerne mal machen, oder für die ist es sehr einfach. Ne, zum Beispiel Austausch von einem Display beim Mobiltelefon für den Preis X anbieten und das Ersatzteil für kleine Reparaturwerkstätten für den quasi gleichen Preis verkaufen. Mhm. Oder nur für weniger.
Ne, ja, oder einfach nur, weiß ich nicht, Display plus Glas plus Digitizer und was sonst noch dazu gehört, im Päckchen verkaufen anstatt die Einzelteile.
Auch
wenn
sowas.
Man im Prinzip die Einzelteile verkaufen. So macht das Apple zum Beispiel mit seinen Laptops.
Ja, Apple ist da ja ganz groß drin.
Wo man denn nur noch den ganzen Deckel zum Austauschen kriegt und nicht irgendwie nur
die Kamera
das eigentliche
oder nur
Bildschirm, Display-Panel, was da drin steckt.
Ja.
Und dann hat man halt statt einem Display-Panel für, weiß ich nicht, 75, 80, 90 Euro muss man halt den ganzen Deckel für 300 kaufen.
Genau, ja. Ersatzteilverfügbarkeit und Versorgung ist auch so ein Stichpunkt. Ne? Also man könnte ja auf die eigentlich im ersten Moment sinnvolle Idee kommen, dass man sagt, okay, Ersatzteile müssen halt für 7 oder 10 Jahre vorrätig sein. Nur schaffe ich damit dann unter Umständen einen unglaublichen Berg an Ersatzteilen, die keiner abfragt.
Ja.
Da wäre dann also das gekoppelt an die an eine Forderung, dass zum Beispiel Ersatzteile eben auch nachträglich noch produziert werden können. Zum Beispiel, wir haben ja so Techniken wie 3D-Drucker. Oder dass defekte Geräte, die zum Hersteller zurückgehen können, kannibalisiert werden dürfen. Das dürfen die nämlich anscheinend momentan nicht. Also ich darf keine. Also es muss dann immer dran stehen.
Wenn du als Laden einen Garantiefall zurücknimmst, dann musst du das zum Hersteller einschicken.
Nein. Das Ding ist, ich habe jetzt aus welchen Gründen auch immer hier defekte Geräte.
Mhm.
Bei Autos ist es der Klassiker. Ne? Wenn du für deinen alten VW-Bus irgendwie eine neue Hupe brauchst, dann läufst du zum Schrottplatz und kaufst dir dort eine neue Hupe für irgendwie 2,50 €, weil du hast es auch noch selber aus dem Schrotthaufen rausgeschraubt oder sowas.
Mhm.
Das Ganze jetzt auf Herstellerebene, ne, dass ein Hersteller hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier das alte Mobiltelefon, da ist das Display gerissen, aber zum Beispiel das Funkmodul, das Kameramodul, das Blablabla-Modul, die sind alle noch gut, die können wir da rausnehmen und dann als Ersatzteil wieder verkaufen, weil sie funktionieren ja noch.
Ja.
Sowas wäre da auch ein Ansatz, um dieses, wir halten jetzt unglaublich viele Ersatzteile oder produzieren unglaublich viele Ersatzteile, die womöglich nicht abgerufen werden. Also nur eine lange Ersatzteilverfügbarkeit zu fordern, macht, was den Schrotthaufen, der entsteht, macht den unter Umständen nicht kleiner.
Ja.
Naja, also auch wenn man, wir regen uns ja gerne zum Beispiel über diese verklebten Geräte auf, weil das ist wirklich ekelhaft, sowas zu reparieren. Ne? Also so insbesondere, also mein Lieblingsbeispiel ist da ein bestimmtes Tablet-Modell eines großen Herstellers aus Redmond. Da ist es faktisch nicht möglich, das Gerät zu öffnen, ohne das Displayglas wirklich zu zerstören. Also man kann mit ganz viel Feingefühl und mit Hitze und so weiter und Heißbläser, dann macht man da ja irgendwie das Glas warm und dann wird der Kleber weich und so weiter und so fort. Dann kommt man da unter Umständen noch irgendwie dran, aber im Normalfall ist ganz klar, wenn du das Gerät öffnen willst, um zum Beispiel den Arbeitsspeicher auszutauschen oder eine größere Festplatte reinzumachen oder ähnliches, da brauchst du ein neues Display. Ja, du kriegst das Glas nicht einzeln, musst das ganze Displaymodul So. Jetzt ist es aber natürlich so, dass Geräte, die jetzt nur verschraubt sind, sind relativ schwierig tatsächlich wasserfest zu bekommen oder wasserdicht zu bekommen. Das geht schon, ist aber erheblich mehr Aufwand und die Gefahr, dass das dann eben nachdem man das mal geöffnet hat, dass das dann nicht mehr dicht ist, ist deutlich höher, sprich, wenn wir auf der einen Seite den Anspruch haben, eine möglichst einfache Reparierbarkeit zu haben, auf der anderen Seite aber eigentlich auch die Anspruchshaltung, dass unsere Geräte nicht ich habe das mal eine halbe Stunde bei Starkregen in meiner Tasche, dass es hinterher nicht kaputt sein soll, fängt das plötzlich wieder an, schwierig zu werden, das unter einen Hut zu bekommen.
Es gibt auch verklebte Geräte, die gar nicht so fürchterlich sind. Also wenn das richtig gemacht ist und man einen Kleber hat, der nicht allzu viel Temperatur braucht und so weiter. Also ich habe mit manchen Geräten sehr gute Erfahrungen gemacht, mit Herdplatte an, bis es so schöne Temperatur hatte, Gerät drauflegen, für eine Minute oder zwei runternehmen und das Ding runterpulen.
Das
geht halt, es hängt halt wirklich davon ab, was für Kleber verwendet wird und solche Sachen.
Klar, also da gibt's diverse.
Wie nahe die hitzeempfindlichen Dinge in dem Teil an dem Bildschirm sind.
Ja. Und auch was wir jetzt vorhin schon mal hatten mit diesen, dass einzelne Komponenten, wenn Komponenten getauscht werden, nicht durch den Hersteller, sondern durch Leute, die das halt fachlich können oder Bastelmenschen oder ähnliches, dass dann Fehler kommen oder ähnliches. Das wird dann immer ganz gerne mit der Sicherheit der Kunden begründet.
Mhm.
Macht zum Beispiel Vorwerk bei ihrem Thermomix auch. Dieser Thermomix ist ja dieses, du schmeißt irgendwie ein paar Zutaten rein und dann kommt hinterher dein fertiges Abendessen bei raus. Und wenn da bestimmte Komponenten getauscht werden, also nicht durch den Hersteller Vorwerk selber, sondern einfach durch irgendwie eine Bastelbude, so wie wir das manchmal auch tun, oder es gibt ja auch noch andere, die das tun, dann sagt die Software, nö.
Ja, und weil man jedes dämliche Modul in der Software registrieren und sonst was muss.
Und dann ist die Ausrede dazu, uns liegt die Sicherheit unserer Kunden sowie die Gelinggarantie unserer Rezepte besonders am Herzen. Ja, könnt ihr schon so machen, werde ich halt nicht euer Kunde, ne?
Ja.
Ja, also da ist einiges zu tun, da ist noch einiges offen. Es gibt auch noch schönen Diskussionsbedarf, was man mit diesem ganzen Recht auf Reparatur, wie man das sinnvoll umsetzt, weil eigentlich ist ja unterm Strich die Idee, haltbare oder Produkte länger haltbar zu machen, um diesen Elektrohaufen Müll, den wir da so produzieren.
Reparierbarkeit ist ja nicht das Einzige, Recycelbarkeit.
Hängt also, da halt
dass
unmittelbar
man das
dran
Ding
zusammen.
Leicht auseinandernehmen kann und sagen, okay, das ist jetzt einfach nur Plasse, ja. Das kommt zu Plasse, das hier ist ein Stück Metall, das kommt in den Haufen mit dem gleichen Metall und der Rest sind halt irgendwie Platinen.
Und das ist Gift, das wird direkt im Boden verbuddelt im nächsten Naturschutz.
Ja, Platinen werden ja üblicherweise geschreddert und dann versucht man das Metall daraus zu holen und so, aber es ist schon schwierig, die ganzen Spurenelemente, die da drin sind und die man unbedingt braucht, damit der Scheiß funktioniert. Und die auch nicht so billig sind auf dem Weltmarkt zwischendurch, die da wieder rauszuholen, ist halt nicht so einfach. Weil also der Gehalt an irgendwelchen seltenen Erden im Handy ist halt niedriger als von einem guten Erz, was man irgendwo findet. Und dann ist das halt so.
Lohnt sich nicht, richtig. Aber zumindest eine hohe Reparierbarkeit, salopp gesagt, eines Gerätes, ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt hin zu einer guten Recycelbarkeit. Ja. Das ist noch lange nicht alles, weil wie du schon sagst, du hast ganz häufig Materialmixe, gerade auf Platinen und ähnliches. Und dann da das Zeug wieder runterzukriegen, ist auch häufig das, was man dann als so richtig schöne Umweltsauerei bezeichnen kann, weil da einfach Unmengen an Chemiebrühe gebraucht wird, an ekelhaftem Zeug, um das zusammenzuköcheln und anschließend irgendwie wieder einzelne Spurenelemente rauszugraben.
Ja gut, ich meine, wenn man seine Prozesse im Griff hat, dann hat man das meistens in irgendeinem Kreislauf und so, aber Energie braucht man auf jeden Fall dafür.
Ja.
Die andere Sache ist natürlich, jetzt irgendwie das Zeug haltbarer und so weiter zu machen, ist das eine. Das andere ist, der Drive von den Herstellern geht ja in die Richtung, möglichst bald das nächste tolle Modell auf dem Markt zu haben und immer das Neueste und Tollste zu verkaufen und dass die Leute das möglichst kurz benutzen, weil nur auf diese Weise kann man im heutigen Kapitalismus dann auch Geld rausschlagen. Das ist halt so ein Treiber in dieser ganzen Geschichte, der durch Recht auf Reparatur nicht wirklich angegriffen wird. Ne?
Ja, aber da seid ihr und wir, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefragt einfach vielleicht mal
etwas Rückhaltung beim Konsum zu üben, meinst du?
Shocking News. Meinst du, das geht?
Ja gut, das Problem ist...
Aber das ist jetzt doch in rosa. Aber das ist jetzt doch in hellblau. Und guck mal, da hat eine dunkelbraune Jacke, der hat die letztes Jahr gekauft, der hat dies Jahr nicht konsumiert, dies Jahr ist beigebraun in.
Ja, genau.
Genau.
Also das ist halt so ein Ding, was wahrscheinlich an den Müllhaufen halt, ich meine, das nicht reparieren können, das kommt in einigen Fällen tatsächlich aus derselben Motivation raus, aber die eigentliche Ursache bricht das natürlich nicht auf.
Ja, aber sie würde es helfen, dass man...
Konsumenten, der da irgendwie bedächtig vorgehen will, durchaus helfen, ja.
Ja, würde uns helfen, da mündiger zu sein. Ja. Naja, weg von Reparatursystemen hin zu Warnsystemen hatten wir insbesondere, glaube ich, während der letzten Flutkatastrophe, deren Folgen leider noch lange nicht ausgestanden sind in den Gebieten, haben wir das schon mal diskutiert, nämlich dieses Cell-Broadcasting, die Funktion, die eigentlich in dem Mobilfunknetz schon Standard ist, in vielen Ländern auch für so Warnsysteme genutzt wird.
Genau, Standard seit vielen Jahren im Übrigen.
Genau dafür gebaut ist, in Deutschland aber irgendwie so, nö, machen wir nicht. Aber da sieht es jetzt so aus, also der Bundesrat hat jetzt einer Verordnung zur Einführung von diesem Cell Broadcasting zugestimmt. Das geht jetzt noch ein bisschen, da bleiben wir noch mal ein bisschen offen, wie und wann das passiert und eingeführt wird, aber dann brauchen wir vielleicht beim nächsten Warntag nicht lästern, dass die Warn-Apps der Bundesregierung wieder alle abgestürzt sind, weil sie vollständig überfordert waren. Und vielleicht funktioniert es dann noch mal, wäre mal schön. Noch so eine kurze News, die wir haben. Nextcloud, unser Lieblingscloud-Anbieter, weil kannst du selber hosten, ist Open Source, brauchst du keine Firma zu, kannst du dir aber auch einigermaßen vertrauenswürdigen Anbietern irgendwie hosten lassen und man muss es dann eben nicht irgendwie zu den großen Anbietern hinschieben. So, Nextcloud hat jetzt eine Kartellbeschwerde gegen Microsoft eingereicht. Weil Microsoft nämlich ihren eigenen Cloud-Service, das ist, wie heißt es da schon wieder?
Azure.
Ja, nee, lokal ist das was anderes.
Keine Ahnung.
Ja, fällt uns wieder ein. Dieses System ist bei Microsoft sehr tief vergraben und eigentlich wird man diese ganze Zeit aufgefordert, sein Kram auf OneDrive zu speichern. Das OneDrive kriegt man auch bei einem aktuellen Windows nur so mit einem Kopfstand, Rolle rückwärts und doppeltem Handstandüberschlag irgendwie aus dem System gepatcht. Und nach dem nächsten Update ist es dann plötzlich wieder da und fordert einen ständig auf, irgendwie den Kram da reinzuspeichern. Ist so ein bisschen was, erinnert mich an
Explorer.
An die Kartellrechtsverfahren in Sachen Internet Explorer, den sind wir ja auch nicht losgeworden. Und als da dann irgendwelche Gerichte sich mal dann darüber befunden hatten, dann war das also auch schon irgendwie so 5 oder 6 Jahre überholt. Aber könnte da ein bisschen die Aufmerksamkeit hinlenken und finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Und last but not least, Israel, die bekannt sind, dass da recht viele Tech-Unternehmen sitzen, unter anderem das Tech-Unternehmen NSO, die wiederum sind bekannt dafür, Spyware zu bauen, mit denen Regierungen und regierungsnahe Sicherheitsdienste...
Waren da nicht unsere eigenen Dienste kürzlich mal einkaufen?
Die waren da auch shoppen und die haben jetzt mal zumindest, hat Israel die Exportmöglichkeiten für diese Firma beschränkt. Bisher durften die in 102 Ländern ihre Spyware exportieren. Jetzt dürfen sie es nur noch in 37. Da ist die Liste also dünner geworden. Good News, wir dürfen immer noch.
Ja.
Ja, wir stehen noch da, aber ne, und Spyware von NSO ist immer das, was dann gerne mal auch bei komischen Menschenrechtsverletzungen in komischen Ländern zum Einsatz kommt. So, wir haben schon wieder viel zu lange gequatscht. Eigentlich hatten wir noch schöne Lieder. Wir spielen jetzt noch was Lustiges zum Abschluss in Sachen Dunning-Kruger-Effekt.
Das sind 2 Minuten, das heißt, wir können jetzt schon Tschüss sagen.
Wir müssen jetzt schon Tschüss sagen. Macht's gut, gehabt euch wohl. Macht immer schön eure Backups, verschlüsselt sie. Und wir hören uns.
Ciao. Bald. Ciao.